ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ihre Sendung, in der wir aktuelle Themen auf den Tisch bringen und in der Sie auch Ihre Fragen und Erfahrungen mit einbringen können. Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich, alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol. Morgen ist der Buß- und Bettag. Das ist ein evangelischer Feiertag. Er wurde im Laufe der Geschichte meistens für besondere Anliegen eingesetzt, zum Beispiel Anliegen der Not. Bis 1994 war der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag. Da musste man nicht zum Arbeiten gehen. Dann wurde er aber als arbeitsfreier Tag gestrichen, um die neu eingeführte Pflegefinanzierung zu finanzieren. Nichtsdestotrotz wird der Buß- und Bettag weiterhin gefeiert und daher ist er auch Thema bei uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Büßen. Das Wort Buße lässt bei dem einen oder anderen eventuell gewisse Assoziationen aufkommen, die so nicht stimmen. Denn es geht bei diesem Tag nicht um ein Büßen für vergangenes Vergehen im Sinne von bestraft werden, sondern es geht um eine Buße im Sinne einer Reue für begangene Sünden. Also ein innerer Prozess, eine Umkehr und eine Gesinnungsänderung zu Gott hin. Als Einzelner oder auch als eine Gemeinschaft von Gläubigen. So ist auch für unseren heutigen Gesprächsgast eine Umkehr zu Gott hin nicht ein düsteres Büßen in Sack und Asche, sondern eigentlich vielmehr ein fröhlicher Prozess, ein Nachhausekommen. Wie ein solches Nachhausekommen aussehen kann, darüber sprechen wir mit Pfarrer Burkhard Weber, der uns aus Wuppertal zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pfarrer Weber.
Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich darf Sie kurz vorstellen, Pfarrer Weber, Sie sind 1954 geboren. Sie stammen aus einer evangelischen Theologenfamilie. Sie sind verheiratet, haben eine erwachsene Tochter und ja, zu Ihrer Ausbildung. Sie waren ursprünglich Tageszeitungsredakteur und arbeiteten als Journalist. Und dann sind Sie dann doch in die Fußstapfen Ihres Vaters, Großvaters, Urgroßvaters, als Sie Ihrer Theologenfamilie eingetreten haben, selber Theologie studiert in Berlin und Tübingen. Und zwar nicht nur evangelische, sondern auch katholische Theologie und Philosophie. Sie haben als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität in Bochum mitgearbeitet. Und dann waren Sie in verschiedenen Gemeinden in Salzgitter, Herne und Schwelm, Vikar und Pfarrer. Seit 1986 sind Sie eingestiegen beim Johanneum in Wuppertal. Das ist die Evangelistenschule dort. Sie waren Dozent für theologische Fächer. Und seit 1995 sind Sie auch der Direktor dieser Schule, des Johanneums. Es ist ein theologisches Seminar, an dem junge Menschen für kirchliche Berufe in der Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit, der Seelsorge und Diakonie ausgebildet werden. Und so werden diese Menschen Diakone, Gemeindereferenten, Prediger, Jugendarbeiter. Und sie sind immer wieder Gast bei Radio Horeb, gerade zum Anliegen dieses Buß- und Bettags, sicher schon seit 9 bis 10 Jahren, regelmäßig hier auch in der Lebenshilfe auf Sendung. Pfarrer Weber, ganz herzlichen Dank, dass wir auch mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Zunächst hören wir aber einen Vortrag, den Sie vorbereitet haben.
Ja, ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir heute einen Tag vor dem Buß- und Bettag nachdenken können über dieses Thema Umkehr heißt nach Hause kommen. Herr Klose hat eben ja schon gesagt, dass das Wort Buße, Bußtag düster klingt. Selbst das Wort Umkehr hat für manche einen schwierigen und negativen Klang. Manchmal allerdings wird das Wort Umkehr heute politisch benutzt und dann wird gesagt, wir müssen umkehren in eine sozialere Gesellschaft, wir müssen umkehren in eine neue ökologische Orientierung. Das mag ja alles richtig sein, aber eigentlich ist das Wort Umkehr ein geistliches Wort, das uns aufruft, dorthin zurückzukehren, woher wir eigentlich kommen. Umkehr heißt nach Hause kommen. Ich möchte im ersten Teil dessen, was ich versuche Ihnen zu erklären, gerne bei diesem Begriff nach Hause kommen ansetzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie nach Hause kommen, wie dieser Begriff bei Ihnen besetzt ist. Ich hoffe, er ist positiv besetzt. Das wäre auch ganz wichtig, besonders in einer Reihe, wo es um Lebenshilfe geht, ob wir eigentlich einen Ort haben, an dem wir uns wohlfühlen können, wo wir zu Hause sein können, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Mal im Bild gesprochen, ob ich da die Füße auf den Tisch legen darf, was man ja normalerweise nicht macht, wenn man in einem fremden Haus ist. ob man sich frei bewegen kann, ob man den Eindruck hat, die Menschen, die einen umgeben, die akzeptieren einen und freuen sich, wenn man da ist, nach Hause kommen. Es ist ein bitteres Kapitel, dass es viele Menschen gibt, die kein solches Zuhause haben, aus verschiedensten Gründen. Und wir müssen wahrscheinlich in unserer Gesellschaft auch etwas dafür tun, neue Heimat zu schaffen. Nach Hause kommen ist eigentlich etwas Wunderbares. Ich habe einen langen Tag hinter mir, ich habe eine Reise hinter mir, ich habe die Arbeit hinter mir, ich habe die Schule hinter mir. Ich komme aus dem Krankenhaus und jetzt darf ich wieder zu Hause sein. Nun könnte man sagen, das ist aber etwas sehr Allgemeines und hat ja noch nicht mit geistlichen Dingen zu tun. Aber auch diese sehr allgemeinen Dinge gehören zu unserem Leben und Glauben mit dazu. Jetzt ist interessant, dass in den letzten Jahren dieses Nachhausekommen neu diskutiert wurde, und zwar mit dem Begriff Heimat. Ich weiß nicht, was Sie sich unter Heimat vorstellen, vielleicht ganz positiv. Vielleicht der Ort, an dem Sie geboren sind, die Tradition, in der Sie aufgewachsen sind. Es könnte aber auch sein, dass der Heimatbegriff uns irgendwie abhanden gekommen ist. Vielleicht ist es ungewöhnlich, aber ich habe vor mir ein Nachrichtenmagazin liegen, den Spiegel, eine Ausgabe aus diesem Jahr mit der Titelgeschichte »Was ist Heimat? Eine Spurensuche in Deutschland«. Ich kann mich nicht erinnern, dass man vor 5 oder vor 10 Jahren stärker darüber nachgedacht hat, jedenfalls nicht in Deutschland, weil der Heimatbegriff irgendwie auch missbraucht worden war von den Deutschen. Und vom Missbrauch des Heimatbegriffs haben wir uns vielleicht bis heute noch nicht recht erholt. Wer von Heimatliebe spricht, der setzt sich schnell dem Verdacht aus, nicht so recht ins moderne Leben reinzupassen. Und irgendwie nur altmodisch zu sein oder romantisch oder schwärmerisch oder schmalzig. Und jetzt ist interessant, dass neuerdings nicht nur Theologen, sondern auch Soziologen und Psychologen sagen, es ist wichtig, wieder neu zu entdecken, was Heimat sein könnte. Und da wird alles Mögliche drunter verstanden. Da könnte man sagen, das ist die geistige Verwurzelung in einer bestimmten Tradition. Oder manche sagen, es ist der Nahraum, in dem ich mich bewege. Manche beschreiben Heimat als lokale Handlungskompetenz. Spätestens hier merken wir das Soziologendeutsch. Andere sagen, home sweet home, mein süßes, schnuckeliges Zuhause. Und andere sagen, unsere Heimat sei im Himmel. Wie soll man das denn denken? Wir leben doch auf dieser Erde. Also die Heimat kann man geografisch fassen und sagen, ich komme aus Bayern, aus Franken, aus Tirol, ich komme aus Niedersachsen, ich komme aus dem Rheinland. Es gibt so etwas wie persönliche Heimat in der Familie, in der ich aufgewachsen bin. Es gibt so etwas wie eine geistliche Heimat. Zum Beispiel bin ich evangelisch. Viele von Ihnen, die meisten, die zuhören, sind römisch-katholisch. Andere sind freikirchlich, andere sind orthodox. Man darf beheimatet sein in der Tradition, wenn man sie nicht gegen andere ausspielt. Nicht jeder muss ja dieselbe Heimat haben, aber wir freuen uns über unterschiedliche Orte, an denen wir geistlich zu Hause sein können. Und so kann auch die Kirche eine Heimat sein. Das finde ich sehr wichtig und ich freue mich darüber, wenn ich Christen treffe, die sagen, ich bin in der Kirche zu Hause, das ist meine Heimat. Allerdings ist uns manchmal die Kirche auch fremd geworden. Eine neue Befragung bei Christen unterschiedlicher Konfessionen, wie sie zur Kirche stehen, trägt den Titel Fremde Heimatkirche. Vielleicht ist uns unsere eigene Kirche manchmal fremd geworden, aus welchen Gründen auch immer. Das ist schade und dann müssen wir das Gleiche tun, was auch bei den Familien gilt oder in unserer Gesellschaft gilt, dass wir Orte schaffen, an denen wir uns ausspannen können, wo wir im Bild gesprochen die Füße auf den Tisch legen können, wo wir so sein dürfen, wo wir sind, wo wir angenommen sind. Nun wissen wir allerdings, dass die Kirche ja nur die diesseitige Seite ist dessen, was Gott von uns möchte. Und darum ist das Tiefste eigentlich, ob wir eine Heimat haben bei Gott, eine Heimat haben im Evangelium, eine Heimat haben bei Jesus Christus. Und ich möchte gerne heute, wenn ich über Umkehr spreche, von dieser Heimat bei Gott reden. Ich weiß nicht, wie stark Sie im christlichen Glauben unterwegs sind. Vielleicht ist Ihnen das alles sehr bekannt, aber vielleicht scheint es auch sehr fremd zu sein. Wie kann man denn seine Heimat bei etwas haben, das wir gar nicht sehen? Wie kann man denn seine Heimat bei etwas haben, was ich nicht anfassen kann? Der Glaube sagt, dass es dies gibt. Aber nicht deswegen, weil wir diese Heimat uns selber gestalten, weil wir sie uns selber eingerichtet haben, sondern weil Gott uns diese Heimat angeboten hat, schon immer. Und er hält auch daran fest. In der Bibel wird uns berichtet, dass sich der Mensch aus freien Stücken von Gott entfernt hat. Das wird auf den ersten Seiten sehr plakativ, sehr vereinfacht dargestellt, aber die Botschaft ist trotzdem verständlich. Und jetzt macht Gott zwei Sachen, eigentlich eine einzige Sache mit zwei Folgen. Die eine Sache ist, er sagt neu Ja zum Menschen. Er erwählt den Menschen, er beruft ihn, er gibt ihn nicht einfach auf. Er sagt ihm, dass er ihn liebt. Und diese Liebe Gottes hat dann zwei Konsequenzen. Das eine, Gott richtet seinen Bund auf und sagt, das ist ein Angebot von meiner Seite, das ich euch gebe. Und zu diesem Bund könnt ihr immer wieder zurückkehren. Und um in diesem Bund zu leben, gibt Gott seine Gebote. Wir haben sie zusammengefasst in den 10 Geboten. Wir haben sie aber auch zusammengefasst im Doppelgebot der Liebe von Jesus. Die Gebote sind uns darum gegeben, damit wir in diesem Bund Gottes leben können. Man könnte sagen, sie sollen eine Hilfe sein, keine Bedrückung, dass wir in diesem Bund bestehen können. Nun ist es aber so, dass der Mensch es nicht schafft, obwohl er sich bemüht, die Gebote zu halten. Das heißt, er sündigt. Das heißt, er übertritt die Gebote. Vielleicht kennt er sie manchmal gar nicht richtig. Vielleicht schlägt er sie in den Wind. Manche bemühen sich auch sehr stark und wollen ein heiliges Leben führen und merken, dass es aus eigener Kraft nicht funktioniert. Und so entfernen wir uns wieder von Gott, laden Schuld auf uns, sind sündhaft. Und das ist nicht nur Moral, sondern das ist auch die Haltung, dass wir denken, wir könnten unser Leben alleine gestalten. Und wir brauchten letztlich gar keinen Gott. Und jetzt ist das Spannende, dass Gott darauf auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Er erinnert nämlich an seinen Bund und sagt, wenn ihr das Gebot nicht gehalten habt, werde ich trotzdem meinen Bund nicht aufkündigen. Der Bund bleibt immer bestehen. Der Bund von meiner Seite aus steht fest, unabweisbar fest. Und wenn ihr die Gebote übertreten habt, dann gibt es eine Möglichkeit der Rückkehr zum Bund, der Vergebung, der Beichte, des Neuanfangs, der Neuorientierung, der Neuausrichtung. Ich habe mir manchmal schon vorgestellt, wie es eigentlich wäre, wenn dieser Bund, den Gott uns angeboten hat, nicht mehr bestünde. Dann wäre ja alles aus. Dann wäre ich ja mit meiner Sündhaftigkeit und mit den Problemen meines Lebens, mit den dunklen Stellen meines Lebens, völlig alleine. Dann hätte ich ja gar keine Chance mehr. Dann müsste ich ja befürchten, dass ich mich noch so sehr bemühe, vielleicht sogar zur Beichte gehe, zum Gottesdienst gehe, das Sakrament nehme. Und es ist alles, mal menschlich gesprochen, für die Katz. Weil es keinen Gott gibt, der mich gnädig ansieht. Das Besondere am christlichen Glauben ist, dass Gott seinen Bund aufrechterhält und die Menschen immer wieder dahin einlädt. Darum ist eigentlich die Umkehr die Rückkehr zum Bund. Und dieser Bund ist die eigentliche Heimat. Wir benutzen das Wort Heimat dafür nur nicht, aber es ist genau das, was Heimat meint. Das ist der Ort, an dem wir aufgehoben sind. Das ist der Ort, wo wir willkommen geheißen sind. Das ist der Ort, wo wir eigentlich verwurzelt sind. Das ist der Ort, wo uns nichts nachgetragen wird, wo uns nichts vorgeworfen wird. Das ist der Ort, wo uns einer in den Arm nimmt und sagt, es ist alles gut, der sich freut, wenn wir zu ihm zurückkehren. Sie haben also gemerkt, dass ich im ersten Teil jetzt einfach ein bisschen darüber geredet habe, was es heißt, nach Hause zu kommen. und was es heißt, eine Heimat zu haben. Und ich möchte noch einmal betonen, dass man die Heimat bei Gott und die Heimat im Glauben auf keinen Fall ausspielen darf gegen menschliche Heimat, wo wir menschliche Heimat neu gestalten können, wo wir neu auch anderen, zum Beispiel Fremden, Heimat geben können. Da sollten wir dies tun. Wo wir Heimatlose in unserer Umgebung entdecken, da sollten wir ihnen selber Heimat anbieten. Das ist ganz klar. Da können wir Menschen eine Menge für tun und können auch in unserer Gesellschaft und unserer Kirche etwas dafür sorgen, dass es keine Heimatlosigkeit gibt. Aber die Heimat bei Gott, die können wir selber nicht organisieren. Zum Glück nicht. Denn wenn wir sie organisieren könnten und es würde uns nicht gelingen, dann wäre sie zum Schluss ja verschwunden und gar nicht gültig. Die Heimat bei Gott garantiert er selbst. Und er steht mit seinem Wort, mit seinem Sakrament, mit seinem Gebot, mit seinem Bund dafür gerade. Man könnte auch sagen, die Rückkehr zur Heimat bei Gott ist eigentlich immer wieder eine Rückkehr zur Taufe. Es freut mich sehr, dass bei manchen Fragen, die in der Ökumene auch da sind und bei dem gegenseitigen Respekt, den wir füreinander haben, wir doch viel mehr Gemeinsames haben, als immer behauptet wird. Wir haben das gemeinsame Glaubensbekenntnis. Wir haben die gemeinsame Taufe. Wir haben die gemeinsame Bibel. Und ich habe mir jetzt mal vor meinen Schreibtisch hier zwei Gesangbücher gelegt. Das eine ist das Gotteslob, das katholische Gesangbuch, und das andere ist das evangelische Kirchengesangbuch. Und da habe ich festgestellt, dass es ja sowieso eine Menge ähnlicher oder sogar gleicher Lieder gibt. Und dann zur Taufe und zur Rückkehr zum Glauben zwei Lieder, die ganz ähnlich sind, in denen genau das gesagt ist, was ich eben schon ausgeführt habe. So finde ich zum Beispiel im Gotteslob unter der Nummer 635 ein Lied, das heißt, ich bin getauft und Gott geweiht durch Christi Kraft und Zeichen. Und da heißt es in der dritten Strophe, Christus, der Herr, hat mich erwählt, ihm soll ich fortan leben. Ihm will ich dienen in der Welt und Zeugnis für ihn geben. So leb ich nicht mehr mir allein, sein Freund und Jünger darf ich sein. Ich trage seinen Namen, sein bleib ich ewig. Amen. Das Lied könnte genauso gut im evangelischen Gesangbuch stehen. Aber was ist jetzt, wenn ich abweiche, wenn es mir nicht gelingt, dass ich ihm diene in der Welt, dass ich Zeugnis für ihn gebe, dass ich doch immer wieder mir allein lebe und dass ich zwar seinen Namen trage, aber seinem Namen Unehre mache? Und da finde ich eine schöne Antwort in einem Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, das genauso beginnt. Das ist die Nummer 200 im evangelischen Kirchengesangbuch. Das Lied heißt, ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christum eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. Das ist praktisch genau das Gleiche, was ich aus dem Gotteslob eben schon zitiert habe. Und jetzt kommt aber eine Strophe, die finde ich spannend. Nämlich, da schreibt der Liederdichter, was ist denn, wenn ich abgewichen bin vom Gebot? Wenn ich nicht mehr in der Heimat bin, wenn ich mich selber distanziert habe von diesem schönen Ort und diesem schönen Zuhause, das mir Gott anbietet. Und da heißt es in der vierten Strophe, mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich dein Kind zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. So sagen wir Christen das. Wir sehen die Defizite, wir sehen, wo wir gegen Gottes Gebot gehandelt haben und wir erinnern uns daran, weil Gott uns daran erinnert, dass seine Heimat feststeht, dass der Bund feststeht. Auf deiner Seite, Gott, bleibt dieser Bund fest bestehen, darauf darf ich mich verlassen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich dein Kind zu Gnaden an, wenn ich habe einen Fall getan. Ich darf also zurückkehren. Ich darf mich darauf verlassen, dass es einen neuen Weg gibt. Ich muss mein Leben nicht wegwerfen. Ich muss nicht deprimiert sein, wenn mir immer wieder derselbe Fehler unterläuft. Ich darf täglich immer wieder kommen. Und das ist Umkehr. Das ist Rückkehr. Das ist Rückkehr zur Heimat. Das ist nach Hause kommen. Das ist, dass ich mich an Gottes Bund erinnere. Ich schlage vor, dass wir gleich ein bisschen Musik hören. Und wenn wir das getan haben, dann möchte ich noch versuchen, Ihnen etwas deutlicher zu erzählen, wie ich diese Umkehr verstehe. Und Ihnen vielleicht auch ein paar Beispiele aus der Kirchengeschichte nennen, vielleicht auch aus meinem eigenen Leben, wie solche Umkehr gestaltet werden kann. Umkehr heißt nach Hause kommen. Umkehr heißt zurückkehren zu Gottes Bund. Darüber denken wir heute Morgen nach, einen Tag vor dem Buß- und Bettag. Ich bin Burkhard Weber, Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal und freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit mir heute über dieses sehr fröhliche, sehr schöne Thema nachdenken. Denn Umkehr zu Gott ist Freude. Umkehr zu Gott, auch wenn sie mit Reue verbunden ist, mit Vergebung, mit Lossprechung, hat ein großes Ziel, nämlich, dass wir uns freuen. Denn Gott freut sich über jeden, der nach Hause kommt. Wir haben darüber geredet, was Heimat ist. Wir haben darüber geredet, was es heißt, nach Hause zu kommen. Und dass Gott uns eine Heimat bei sich selber garantiert hat. Und dass wir, wenn wir zum Taufbund und zum Christusbund zurückkehren, immer wieder bei Gott angenommen sind. Allerdings kommt es darauf an, dass wir auch diese Umkehr praktizieren, dass wir tatsächlich auch den Schritt zurückgehen. Die Umkehr geht nur, weil Gott dazu ruft, nicht weil der Mensch sich dazu entscheidet, es zu machen. Und wir sehen in der Bibel spannende und interessante Geschichten, wie Gott immer wieder Boten gesandt hat, die die Menschen aufgefordert haben, zu ihm zurückzukehren. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Die Propheten mussten vieles sagen. Sie mussten manchmal soziale Umstände kritisieren. Sie mussten manchmal vorhersagen, was in der Zukunft passieren wird. Aber im Prinzip hatten sie nur eine einzige Botschaft, nämlich die Botschaft, das Volk Israel und damit alle Menschen und damit auch uns zurückzurufen zu dem Bund Gottes. Das kann man sehen bei Jeremia, das kann man sehen bei Amos, das kann man sehen bei Jesaja, bei allen großen Propheten. Kehrt um und ihr werdet leben, haben sie gesagt. Sie haben sich das nicht ausgedacht. Es war nicht die Methode, dass sie meinten, man müsste zu einer Organisation zurückkehren, sondern es bestand ihr Anliegen darin, zu dem lebendigen Gott zurückzurufen. Sie haben das nicht in einer eigenen Autorität gemacht, sondern Gott hat sie gesandt. Kehrt um. Im Alten Testament gibt es ein hebräisches Wort, das heißt, das ist das Wort Schub. Schub. Das bedeutet einfach umdrehen und zurückgehen. Also wenn man zum Beispiel eine Straße entlang geht und man hat sich verlaufen, man geht einfach zurück. Oder man geht weg, hat etwas vergessen, geht genau den gleichen Weg zurück. Also ein sehr profanes Wort. Und dieses profane Wort Schub kommt ungefähr 1000 Mal im Alten Testament vor, im Alltag. Einer geht irgendwo hin und geht dann einfach zurück. Und dieses nur anscheinend profane Wort wird auch auf das Gottesverhältnis übertragen. Genau dieser Begriff wird auch benutzt für die Umkehr zu Gott. Das heißt, ich gehe einen Weg, ich habe mich verlaufen, ich bleibe stehen und ich gehe zurück. Wohin gehe ich denn zurück? Nach biblischem Verständnis gehe ich in die Heimat zurück. Gehe ich dahin zurück, wo ich eigentlich herkomme? Gehe ich zum Bund Gottes zurück? Das können Menschen nur tun, wenn sie dazu eingeladen werden, wenn Gott dazu ruft. Aus eigener Initiative würden wir das gar nicht schaffen. Aber Gott selber garantiert dafür, indem er Boten schickt, die uns immer wieder zur Umkehr rufen. Diese Boten waren im Alten Testament die Propheten. Dieser Bote war im Neuen Testament am Anfang Johannes der Täufer, der zur Umkehr aufgerufen hat. Solche Menschen, wenn sie uns über den Weg laufen, sind für uns manchmal schwierig. weil sie Unbequemes sagen. Und darum versucht man, sie manchmal auch zum Schweigen zu bringen. Und manche Propheten mussten dieses Schicksal tragen und selbst Johannes der Täufer musste dieses Schicksal tragen. Aber alle Propheten und auch Johannes der Täufer verweisen dann auf den einen, das ist Jesus Christus, der selber auch zur Umkehr einlädt. Und er meinte damit die Heimkehr, die Hinkehr zu seinem himmlischen Vater. Nun hat aber Jesus nicht nur dazu eingeladen und Reden gehalten darüber, sondern er hat mit seinem eigenen Leiden und Sterben, dem er für uns den Weg ans Kreuz ging, garantiert, dass wir zu dieser Ruhe kommen können, dass wir zu dieser Heimat kommen können, von der wir eben in dem Lied gehört haben. Das ist das Besondere, das ist das Highlight, das ist das, was uns als Christen miteinander verbindet. Dass Jesus Christus uns nicht nur auffordert zur Umkehr, sondern dass er durch seinen eigenen Tod und durch seine Auferstehung und durch die Verkündigung des Evangeliums, die daraus entspringt, eine echte Chance uns bietet, dass wir umkehren können. Also in dem Wirken Jesu Christi liegt diese Garantie. Das ist für manche auch unbequem. Aber in Wirklichkeit müssen wir davor keine Angst haben. Es ist keine Drohbotschaft, es ist eine Frohbotschaft. Und so lädt er ein zur Umkehr. Er lädt ein, dass wir zu ihm nach Hause kommen. Und um dessen Willen hat er Geschichten erzählt. Die bekannteste ist die Geschichte von dem barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn darf nach Hause kommen und der Vater nimmt ihn auf. Und Jesus wollte damit sagen, wohin wir auch immer uns distanziert haben, es ist immer ein Weg zurück. Und wenn wir nach Hause kommen, dann ist es nicht so, dass der, der auf uns wartet, einfach dort steht und uns die ganze Wegstrecke kommen lässt, sondern dass er uns freudestrahlend entgegenläuft und uns in den Arm nimmt. So wie es Lukas beschreibt im 15. Kapitel, wie der Vater seinem heimkehrenden Sohn entgegenläuft, ihn in die Arme nimmt und dann ein Fest feiert. Und das Bild für diesen Vater, das ist Gott, das ist die Heimat, das ist der Ort, an den wir eigentlich hingehören. Das kann, was ich jetzt gesagt habe, sehr praktisch aussehen. Ich würde sagen, es kommt darauf an, dass wir uns Zeit nehmen, auch tatsächlich den Ruf zur Umkehr zu hören. Und auch im Gottesdienst, in der Messe, in der Bibellese, im Bibelgespräch, die Seiten nicht zu überschlagen, auf denen wir eingeladen werden zum Glauben, auf denen wir gebeten werden, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich arbeite ja selber in einer Institution, einem theologischen Seminar, das junge Menschen heranbildet, die dieses einladende Wort sagen sollen. Man nennt sie Evangelisten. Man nennt sie welche, die an der Evangelisierung Anteil haben. Es ist für mich eine sehr schöne Beobachtung, dass in den letzten 20 Jahren gerade auch die römisch-katholische Kirche stark von der Neuevangelisierung gesprochen hat. Das bedeutet, dass Menschen eingeladen werden zum Glauben, dass sie eingeladen werden zur Umkehr. Diejenigen, die das Evangelium noch nie gehört haben, aber auch diejenigen, die schon lange dabei sind. Diejenigen, die lange dabei sind, haben eine Möglichkeit, dass sie im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit anderen Menschen, im Gebet immer wieder neu anfangen. Manchmal haben wir Dinge in unserem Leben, wo wir uns fragen, ob Gott uns eigentlich noch gnädig ansieht, weil wir immer wieder in dieselben Fehler reinrennen, weil wir immer wieder dieselbe Schuld auf uns laden, weil uns immer wieder dasselbe Missgeschick passiert. Und das Schöne ist, dass wir, wenn wir nicht leichtfertig sind, sondern auf Gottes Güte vertrauen, dass wir dann hören dürfen, dass er barmherzig, gnädig, von großer Güte und Treue ist. Und er immer wieder mit uns anfängt. Und er uns sogar einlädt, dass wir mit ihm anfangen. Praktisch sieht das so aus, dass ich im Gebet vor Gott meine Sünde bekenne. Dass ich dabei sage, das eigentliche Problem ist, dass ich mein Leben selber in die Hand nehmen möchte. Dass ich an vielen Stellen Gottes Gebot in den Wind schlage. Dass ich ihn vergessen habe. Manchmal absichtlich ihn vergesse und außen vor lasse. Manchmal passiert es fast unabsichtlich, aber ich sehe mich auf einmal mit diesem Defizit meines Lebens stehen. Ich will keinem die Hölle heiß machen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Und wenn wir über Sünde und über Umkehr und über Buße reden, dürfen wir uns auch nicht gegenseitig die Hölle heiß machen. Aber wir sollen uns den Himmel lieb machen. Und dann kann ich vor Gott bekennen, dass ich neu anfangen will. Das mache ich aber nicht nur vor Gott, sondern das mache ich im Gespräch mit anderen Menschen. Und jetzt kommen wir natürlich auf eine Frage, die wir in den letzten Jahren bei der Buß- und Bettag-Sendung bei Radio Horeb auch immer ein bisschen kontrovers diskutiert haben, was aber nicht schlimm ist. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Auffassung und Wege, was das Thema Buße und Beichte und vor allen Dingen, was den sakramentalen Charakter des Ganzen angeht, betrifft. Aber es gibt auch eine starke Gemeinsamkeit, nämlich die Gemeinsamkeit, dass wir glauben, dass wenn uns im Namen Gottes die Vergebung zugesprochen wird von einem, der dazu von Gott autorisiert ist, geistlich autorisiert ist, dass das dann gilt, dass wir uns untereinander unsere Sünden bekennen. Rein psychologisch ist das schon eine große Hilfe, dass ich mit einem anderen Menschen reden kann, dass ich einem anderen Menschen sagen kann, das ist das Problem meines Lebens und jetzt schau dir das an und hilf mir daraus. Und wenn der andere dann nicht nur analysiert und sagt, ja, das könnte man so sehen oder so sehen, sondern wenn ich es bereue und wenn ich vor Gott neu anfangen will, er mir im Namen Gottes die Vergebung, die Absolution zuspricht. Wir sollten das viel mehr tun. Ich habe in den letzten Jahren auch immer schon in unserer Sendung am Buß- und Bettag gesagt, dass die Beichte nichts Katholisches ist, sondern sie ist etwas allgemein Christliches. Und im evangelischen Raum ist die Beichte auch Praxis. Wir sollten sie mehr praktizieren. Und wenn ich das so als evangelischer Theologe einfach mal sagen darf, ohne besserwisserisch zu sein, ich finde, die katholischen Christen sollten die Beichte hochhalten. Ich finde es schade, wenn ich von katholischen Priestern, mit denen ich befreundet bin, gehört habe, dass sie immer weniger in Anspruch genommen wird. Das ist ein großer Schatz, den wir brauchen. Und Beichte ist nicht katholisch und nicht evangelisch, sondern Beichte und Zuspruch der Vergebung ist christlich. Das kommt von Jesus. Also die Heimkehr zu Gott, die Heimkehr in den Bund Gottes ist nicht etwas, das ich von mir aus irgendwie alleine hinkriege, sondern ich kriege von Gott eine Hilfe. Ich kriege von Gott, man könnte sagen, das Sakrament, mit dem er mir durch ihn gestiftet einen Weg aufzeigt, dass ich zu ihm zurückkehren kann. Ich möchte noch zum Schluss zwei Beispiele erzählen aus der Kirchengeschichte. Ich bin ja Kirchengeschichtler und an Biografien kann man eine Menge erkennen. Wir haben als evangelische und katholische Christen einen gemeinsamen Kirchenvater, das ist Augustinus. Und Sie kennen vielleicht seine Lebensgeschichte, wie er auf der Suche war, wie er auf der Flucht war, wie er meinte, sich dort und dort orientieren zu können, wie er versucht hatte, ein gutes Leben zu führen, wie er in Abgründe geriet, wie er mal in der Philosophie und in der Religion ein bisschen rumsuchte, aber letztlich zu keiner Lösung kam. Und dann eines Tages in Mailand, als er wirklich dabei war, jetzt endgültig danach zu suchen, was richtig ist, da schlägt er die Bibel auf und ausgelöst war das Ganze durch ein Kinderlied, vielleicht ein bisschen zufällig, nimm und lies, nimm und lies. Und dann schlägt er die Bibel auf und sieht auf einmal einen Bibeltext, der ihn zur Umkehr aufruft. Und dann merkt er auf einmal, dass dieser Text gar nicht irgend nur in der Bibel steht, weil er dort abgedruckt ist, sondern dass dieser Text ihm persönlich gilt. Er fühlte sich getroffen, er fühlte sich angesprochen. Er merkt, es hat was mit seinem Leben zu tun. Er soll im Licht wandeln und nicht in der Finsternis. Und er soll die schandbaren Dinge ablegen. Und dann kommt er zur Umkehr und wird getauft von Bischof Ambrosius und ist von da ab einer der großen Lehrer der Kirche. Der heilige Augustinus hat später in seinen Lebenserinnerungen ausführlich, sehr ausführlich, seine geistliche Biografie beschrieben, wie er auf der Suche war, wie er auf Fehlwegen war und wie er dann zum Schluss zum Glauben kommt. Und ganz am Anfang dieses monumentalen Werkes, was für die ganze Christenheit von großer Bedeutung ist, da schreibt er den Satz: Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also, er will damit genau das Gleiche sagen, was unser Thema heute Morgen ist. Gott, du hast uns zu dir hin geschaffen. Wir sind eigentlich bei dir zu Hause. Du bist eigentlich die Wurzel, wo wir herkommen. Und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet bei dir. In der Unruhe unseres Lebens bewegen wir uns von Gott weg. Wir sind von Gott getrennt. Und dann, wenn er uns zurückruft, wenn wir neu mit ihm anfangen, wenn wir erstmals mit ihm anfangen und täglich neu mit ihm anfangen, dann finden wir zu der Ruhe, die uns Gott verheißen hat. Nun habe ich einen Theologen aus der alten Kirche genannt, noch ganz kurz ein Theologe aus dem 17. Jahrhundert, frühen 18. Jahrhundert. Das war August Hermann Francke, ein evangelischer Theologe. Der gehört nun schon fast in die Neuzeit. Seine Geschichte müsste man eigentlich ausführlicher erzählen, aber ich möchte gerne ihn beschreiben als jemanden, der so auf der Suche war, obwohl er fromm aufgewachsen war und alles kannte, dass ihm irgendwie diese himmlische Heimat abhanden kam und er gar nicht mehr aus und ein wusste. Er wollte eine Predigt halten, zu der er beauftragt war, und saß in der Predigtvorbereitung und sollte über den Vers predigen aus dem Johannesevangelium: Dies alles ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit ihr das Leben habt in seinem Namen. Johannes 20, Vers 31. Über der Vorbereitung dieser Predigt kam er in so große Zweifel und wusste nicht aus und ein. Dann hat er seine Predigtvorbereitung an die Seite gelegt und meinte, vielleicht aus klugen Büchern eine Antwort zu finden. Aber dort hat er sie nicht gefunden. Er nahm dann die Bibel zur Hand und wollte die Antwort aus der Bibel selber finden. Und dann sagt er etwas, was für einen modernen Menschen vielleicht nachvollziehbar ist, vielleicht für manche von Ihnen heute auch. Er sagt: Nun habe ich die Bibel, aber woher soll ich wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Die Türken haben ihren Koran, die Juden haben ihren Talmud. Woher soll ich nun wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Das ist eine richtige moderne, zeitgenössische Frage. Nachdem er vor diesem Problem stand, dass er mit der Bibel nichts mehr anfangen konnte, hat er gesagt, dann könnte ich doch wenigstens beten. Und dann versuchte er zu beten und dann sagte er den dramatischen Satz: Ich glaubte auch keinen Gott im Himmel mehr. Woher soll ich wissen, dass es einen Gott gibt, der mich hört? So hatte er zwei große Anfechtungen, zwei große Probleme. Die Bibel ist vielleicht nur ein menschliches Buch und vielleicht gibt es gar keinen Gott. Warum erzähle ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Geschichte? Ich will Sie ja nicht deprimieren, ich will Sie ja nicht runterziehen. Aber ich möchte Ihnen ein Beispiel geben für ein neuzeitliches Lebensgefühl. Denn für viele Menschen ist das heute genau auch die Frage. Die Bibel nur ein Buch wie viele andere, einen Gott gibt es vielleicht gar nicht. Was hat August Hermann Francke getan? Er hat gegen seine eigene Erfahrung und gegen sein eigenes Gutdünken ein Wagnis gemacht. Und er hat dann geschrieben: Und dann kniete ich nieder. Man sagt, warum wohl? Und er sagt, ich kniete nieder und betete. Ja, wieso betete? Er sagt, ich rief den Gott an, an dem ich zu dem Augenblick gar nicht richtig glaubte. Also gegen den Augenschein, gegen den Widerspruch des eigenen Denkens. Und dann passiert etwas Eigenartiges, was vielleicht nicht immer so plötzlich passiert heute, wie es bei August Hermann Francke passiert, ist, er sagt, da erhörte mich Gott vom Himmel her. Da sah mich Gott barmherzig an. Da hat er mir auf einmal Gewissheit ins Herz geschenkt, dass es ihn gibt. Das führte bei August Hermann Francke dann zur Freude. Aber nicht sofort zur Freude, sondern erst zu einem ganz starken Bewusstsein seiner eigenen Sündhaftigkeit. Nicht moralisch, aber so, dass er gemerkt hat, dass er die Nähe Gottes braucht. Dann hat er seine Sünden bekannt, dann hat er Ratschläge gesucht von anderen. Und dann wurde ihm Vergebung zugesprochen. Und dann merkte er auf einmal, dass eine große Freude in ihn hineinkam, die durch Buße und Vergebung, durch Reue, durch Lossprechung der Sünden, durch Beichte, durch Absolution bedingt war. Und so ist er dann ein fröhlicher und lebendiger Christ geworden. Ich weiß, wenn man solche Geschichten erzählt, dass man vielleicht den Eindruck erweckt, das ginge so ganz locker und man muss nur mal beten und dann kommt man schnell zum Glauben. So einfach ist es nicht. Aber es ist gut, wenn wir uns mutmachende Geschichten erzählen und uns daran erinnern, dass Gott mit jedem an etwas anfangen kann. Mit einem Menschen auf der Suche, wie Augustin einer war, oder mit einem Menschen, der so in Anfechtungen und in Zweifeln und in Gottesfragen steckt, dass er von sich aus gar keine Chance sieht. Die Heimat finden wir nicht von uns. Zur Heimat können wir nicht alleine zurückkehren, sondern dadurch, dass Gott uns ruft. So hoffe ich, dass, egal ob Sie nun katholisch sind oder ob Sie evangelisch sind, dass Sie an diesem Tag, einen Tag vor dem Buß- und Bettag, sich daran erinnern, dass Umkehr und Buße zum Grundbestandteil unseres Glaubens gehört. Nicht etwas Dunkles ist das. Und wir sollten uns auch davor hüten, nur einmal im Jahr an so etwas zu denken. Das ist ja bei jedem Gedenktag immer das Problem. Wir sollen ja auch nicht nur Karfreitag denken, dass Christus für uns gestorben ist. Und wir sollen auch nicht nur Ostersonntag daran denken, dass er auferstanden ist. Und wir sollen auch nicht nur Pfingsten an den Heiligen Geist denken. Und darum auch nicht nur am Buß- und Bettag an Umkehr und Erneuerung. Aber es ist gut, wenn wir unseren Tagesablauf gelegentlich mal unterbrechen und wenn wir uns von Gott einladen lassen zur Umkehr und Buße. Zum Schluss noch eine kleine Bemerkung. Herr Klose hat vorhin schon gesagt, dass der Buß- und Bettag nirgendwo mehr noch gesetzlicher Feiertag ist. Ich glaube allerdings, in Sachsen ist es noch so. Aber egal, ob Feiertag oder nicht, morgen Abend, also am Mittwochabend, finden in vielen Gemeinden Buß- und Bettagsgottesdienste statt. Und ich kenne eine Menge Gemeinden, die sich entschlossen haben, diesen Gottesdienst am Buß- und Bettag ökumenisch zu feiern. Sollte das an Ihrem Ort der Fall sein, dann schauen Sie doch mal in die Zeitung oder gucken Sie in Ihre Gemeindebriefe rein. Dann wäre es doch schön, wenn morgen sich viele Christen unterschiedlicher Konfessionen versammeln und gemeinsam fröhlich an Buße denken. Denn es geht um etwas Wunderbares, dass wir nach Hause kommen zu der Heimat, die Gott uns gibt und zu der er uns einlädt. Ich lade Sie also ein zur eigenen persönlichen Umkehr und Buße. Und ich lade Sie ein, sich in die Gemeinschaft der Kirche zu begeben, wo wir miteinander immer wieder Gott um seine Gnade bitten. Und er ist barmherzig, gnädig, von großer Güte und Treue. Darauf dürfen wir uns verlassen. Vielen Dank, dass Sie so lange zugehört haben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen beim Nachdenken über diese Gedanken und freue mich, wenn wir gleich auch noch am Telefon miteinander reden können.
Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Umkehr heißt nach Hause kommen. Und falls Sie das Lied erkannt haben, was wir gerade instrumental gehört haben, das heißt, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Und das passt natürlich wunderbar in die heutige Sendung, in das heutige Lebenshilfethema. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pfarrer Burkhard Weber. Er ist evangelischer Pfarrer und Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Unsere Hörerin ist die Frau Turba aus Feldkirchen. Grüß Gott.
Ganz herzlich bedanken bei Ihnen für diese Sendung und für diesen Vortrag. Und ich hätte es nur noch eine Frage, ob ich das richtig im Gedächtnis habe, dass Luther gesagt hat, er ist also sehr für die Beichte, und dass Luther gesagt hat, ich würde dem Papst die Füße küssen, wenn er die Rechtfertigungslehre unterschreiben würde.
Frau Turba, viele Grüße nach Feldkirchen. Danke für diese Frage. Ich habe mich viel mit Luther befasst und ich glaube, ich bin ein Luther-Experte, aber dieses Zitat kenne ich jetzt nicht. Aber die Sache ist, glaube ich, das kann man sich vorstellen, dass Luther das gesagt hat. Er hatte ja eine drastische Sprache und dahinter steht die Lehre von der Rechtfertigung, die in dem 16. Jahrhundert zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus ein ziemliches Problem war. Und Luther meinte, dass die Gnade alleine gelten solle, und das hat er dann auch kräftig betont, auch gegenüber der römisch-katholischen Kirche. Ganz interessant ist, wie die Geschichte weitergegangen ist. Wir haben seit einigen Jahren ein Einheitsdokument, an dem sowohl die römische Kirche als auch die evangelischen Kirchen beteiligt waren. Und ich muss sagen, dass das eine so weitgehende positive Einigung ist in der Rechtfertigungsfrage, mit ein paar Kleinigkeiten, die noch da dranhängen, sodass ich mich eigentlich sehr darüber freue, dass wir gemeinsam bekennen, dass wir leben von der Gnade Gottes, dass sein Zuspruch gilt und dass Gott uns rechtfertigt. Das steht in diesem Dokument drin, dass er uns gerecht spricht, weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist, und dass wir von dieser Leistung, von dieser Vorleistung Gottes leben dürfen. Es stimmt, dass in der Rechtfertigungslehre im 16. Jahrhundert wesentlich mehr Streit zwischen den Konfessionen war, als es heute der Fall ist. Aber ich freue mich über das, was wir im ökumenischen Gespräch an dieser Stelle erreicht haben.
Tuba, ist die Frage soweit beantwortet?
Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und ich würde wünschen, dass alle evangelischen Christen so werden wie Sie. Alles, alles Gute Ihnen und Gottes Segen.
Dankeschön, Frau Tuba.
Ja, vielen Dank, Frau Tuba. Wir haben gestern Abend in unserem Hauskreis auch über das Thema Glaube und Werke gesprochen. Das war gerade in diese Richtung. Wir haben den Jakobusbrief zurzeit, lesen wir den, und da ging es auch um das Thema der Rechtfertigungslehre. Wir gemerkt haben, dass die Gnade ist die Basis, und dann besteht der Glaube in einem Zusammenhang mit den Werken. Ohne die Werke geht der Glaube nicht, aber es gehört beides zusammen. Das haben wir dann für uns gefunden, aber ausgehend ist eben die Gnade, die das erstmal grundlegt. Und von daher war das auch schön, das auch im Sinne des Bosum Betags auch schon mal vorbereitend zu denken. Unser nächster Hörer ist der Herr Hilburger aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich weiß nicht, ob meine Frage zu diesem Thema passt. Wie kann ich umkehren und nach Hause finden, wenn der Glaube genetisch und umweltbedingt ist? Also ich kann eigentlich wenig dazu tun, um den Glauben effektiv zu bekommen. Andererseits, wie kann ich an einen barmherzigen, gütigen Gott glauben, den uns Jesus lehrt? Wenn ich die Natur anschaue, das ist sein Werk, das ist das Werk Gottes, das voller Grausamkeit steckt, voller Genialität. Aber diese, also Gott hat in die Natur gelegt, dass das einzelne Wesen gar nicht beachtet wird, sondern die gesamte Art. Und selbst die gesamte Art ist ihm eigentlich gar nicht wichtig, wenn ich an den Untergang der Dinosaurier denke. Er legt gar keinen Wert drauf auf den Einzelnen. Wie kann ich einen liebenden Gott finden? Wie kann ich umkehren? Wie kann ich Glauben bekommen? Wie komme ich nach Hause?
Das ja. Frage. Herr Hilburger, ich danke Ihnen herzlich für die Frage. Eigentlich müssten wir jetzt persönlich miteinander sprechen. Das lässt sich über das Radio schlecht machen. Aber ich würde mal sagen, die Kernfrage ist eigentlich, wenn ich mal sehr persönlich zurückmelden darf, ob Sie diese Frage stellen aus einer Anfechtung und Suche heraus, und ob es Ihnen eine persönliche Not ist, oder ob Sie sagen, naja, das ist also ein gutes Argument, mal gegen gegen den Glauben oder die Kirche zu sprechen. Nein. Ich vermute mal, dass bei Ihnen eine große Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Ja. Und da würde ich sagen, erstmal ist es eine klassische Frage, die wir als Menschen letztlich nicht beantworten können. Wenn wir ganz ehrlich sind, kriegen wir es schwer zusammen, warum wir an einen Gott, guten Gott glauben und trotzdem ist so viel Böses in der Welt. Das kriegen wir nicht beantwortet, aber wir kriegen Antworten aus der Bibel, indem wir hören, dass sich Jesus auf die Seite derer stellt, die diese Frage stellen, wenn sie ernsthaft gestellt ist, dass wir uns untereinander helfen, diese Frage auszuhalten und dass wir uns vor allen Dingen, wenn sie in Zweifel oder Anfechtung kämen, dass sie sich nicht selber oder von anderen die Hölle heiß machen lassen, sondern sagen, vielleicht ein bisschen wie August Hermann Franke, von dem ich zum Schluss sprach, ja. Mir leuchtet es eigentlich fast überhaupt nicht ein. Ich habe das Problem, ich habe das Problem, ich habe das Problem. Und jetzt wage ich einfach mal das Vertrauen und sage, dass Gott im Gebet, ich klage es ihm im Gebet, sehr hilfreich ist auf jeden Fall das Gespräch mit anderen Christen. Und ich persönlich glaube nicht, dass der Glaube und das Evangelium nur genetisch und umweltbedingt ist. Ich glaube, dass es einen lebendigen Gott gibt, der über Bitten und Verstehen auf einmal in unser Leben hineinwirkt. Nicht, dass die Naturwissenschaft nicht mehr gilt, nicht, dass wir nicht die Probleme sehen in unserer Ökologie. Und als neuzeitliche Menschen müssen wir da irgendwie unseren Weg finden. Ich kann Ihnen am Telefon beziehungsweise jetzt über das Radio nur diese allgemeine Antwort geben, würde mich aber sehr freuen, wenn Sie irgendwo hingehen, in einen Hauskreis, in eine Gemeinde und mit anderen darüber sprechen. Und ich hoffe, dass die anderen, mit denen Sie sprechen, jetzt nicht den Stab über Ihnen brechen, wenn Sie ein bisschen kritische Fragen stellen.
Ja, wissen Sie, es kommt mir so vor, das Christentum, überhaupt Religionen, die leben in einem wunderbaren Schloss. Also symbolisch betrachtet, riesengroß. Alle sind glücklich drin. Sicher, die Anfechtungen sind da, aber man hat ein Ziel vor Augen, man ist glücklich, wenn man mal zu Gott kommt. Und dann, wenn ich jetzt dieses Schloss verlasse, dann plötzlich stehe ich vor einem riesen Abgrund, vor Dunkelheit. Das ist die Natur, das ist eine Schöpfung und ich weiß darauf keine Antworten. Und schnell kriege ich wieder in mein Schloss zurück, wo es so wunderschön ist, wo mein Christentum da ist, wo alles passt, wo Christus da ist, wo seine Lehre da ist. Selbst Christus weiß keine Antwort. Er sagt nur, mein Vater ist gut, beweist es aber nicht. Er blickt nicht in die Natur hinaus. Die Natur sieht er nur schön und sagt, die Vögel, sie ernten nicht. Und dennoch ernährt sie mein Vater im Himmel. Sieht die Blumen an, wie schön sie gegeilt sind und so weiter. Also, das ist mein Problem auch. Gell?
Herr Hilburger, ich kann Sie verstehen, aber ich will nicht mit Ihnen argumentieren, aber ich setze mal ein anderes Bild dagegen. Ja? Versuchen Sie mal, das andere Bild zu denken. Gut. Denken Sie mal an ein schönes Schloss, in dem Gott ist und in der Himmel ist, wo alles super ist, so wie Sie es jetzt gerade beschreiben.
Ja.
Und jetzt sage ich mal, der Gott, an den wir glauben, den Gott, den die Kirche verkündigt, der ist aus diesem Schloss rausgegangen. In Jesus und hat sich auf unsere Welt, die genauso ist, wie Sie es eben beschrieben haben, mit ihren ganzen Anfechtungen, mit dem ganzen Krieg, mit dem ganzen, da hat er sich hinbegeben. Und ich würde jetzt mal sagen, dass Jesus jedenfalls nicht im Schloss geblieben ist, sondern er hat sich auf dieser Erde ganz schön seine Hände und Füße schmutzig gemacht. Und zum Schluss ist er auf dieser Welt an der Gewalt gestorben oder ist Blut geflossen und da war er tot. So drastisch sage ich das jetzt mal. Deswegen habe ich nicht so dieses Bild von einem Glauben, der sich nur in so einem Schloss oder in so einem Wolkenkuckucksheim befindet, sondern ich glaube einfach, dass ich höre das und ich versuche es zu glauben und ich versuche es zu bekennen, dass in meine diesseitige Welt, die genauso dunkel ist, wie Sie es eben beschrieben haben, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass Christus in diese Welt hineingekommen ist und das Leben mit uns geteilt hat und sich an unsere Seite stellt, solidarisch ist. Und jetzt sage ich noch einen Satz mehr. Und indem er solidarisch war und sich an unsere Seite gestellt hat, sogar irgendwie, was ich gar nicht so ganz richtig begreifen kann, wie er das gemacht hat, irgendwie uns aus diesem Dreck auch rausholt. Nicht, dass wir da jetzt auf einmal nicht mehr drin sind, aber uns einen Weg gibt, dass wir in der Anfechtung, in dem Untensein, in dem Dunklen, trotzdem irgendwie ein bisschen Glauben fassen können.
Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Antwort. Vielleicht gelingt mir nochmal die Umkehr, vielleicht komme ich nochmal nach Hause.
Suchen Sie das Gespräch mit anderen. Ich finde toll, dass Sie angerufen haben.
Herzlichen Dank.
Danke.
Schön. Vielen Dank auch von meiner Seite, Hilburger. Alles Gute nach München. Aus München ruft uns auch die Frau Fall an. Grüß Gott, Frau Fall.
Hallo, ich habe jetzt schon sehr interessiert dazugehört und da sind ganz viele Dinge dabei, die ich auch kenne von Gesprächen aus meinen Gesprächen mit anderen Leuten, die ich oft höre. Ich komme nicht da, aber da bin ich gelandet im freikirchlichen Bereich und ich höre aber trotzdem oft Radio Horeb, auch wenn es katholisch ist und mir jetzt nicht so nahe gekommen, aber ich finde die Sendungen sehr, sehr interessant und ich lerne sehr viel daraus. Ich wollte dem Herrn noch sagen, der gerade angerufen hat, ihm Mut machen. Mir ist es genauso gegangen. Nicht jetzt habe ich dieselben Themen gehabt, was die Natur angeht, die Grausamkeit der Natur, aber ich habe mich auch sehr viel mit Kritik beschäftigt, mit Kritik an der Bibel und Kritik an allen möglichen Dingen und das 20 Jahre lang. Ich bin schon sehr lange gläubig, seit meinem 23. Lebensjahr, tiefgläubig durch eine eigene Erfahrung, die völlig unabhängig ist von Kirche, Bibel oder so. Aber ich habe erleben müssen über 20 Jahre, die ich ohne Bibel gelebt habe und ohne eine Gemeinschaft, dass ich wirklich im Glauben auf der Stelle getreten bin. Gott war zwar irgendwie immer da und hat mir in der Rückschau auch immer wieder geholfen. Und ich wusste aber oft nicht, dass er da ist. Und erst nachdem meine Tochter erwachsen geworden war und mich zu einer Gemeinschaft gebracht hat, in dem Fall war es halt eine freikirchliche Gemeinschaft, wo ich mich auch zu Hause fühle, aber erst dann habe ich Schritte getan und erst dann, ich habe vorher schon mal ganz lange gesucht nach einer Gemeinschaft und habe auch die Bibel studiert, sehr lange, jahrelang, mit den Zeugen Jehovas und mit anderen Gruppen und ich bin wirklich nicht weitergekommen, weil ich eine Haltung eingenommen habe, ich selber die Haltung eingenommen habe der Kritischen und der Skeptischen. Und diese Haltung habe ich erst verloren, als ich diese neue Gemeinschaft gefunden habe. Das ist jetzt nicht der Gemeinschaft zuzuschreiben unbedingt, sondern einfach, dass ich gesehen habe, ich komme so nicht weiter. Ich habe dann angefangen, die Bibel annehmend, wohlwollend zu lesen. Das heißt, ich habe die Dinge, die ich darin verstanden habe und die mir nahe waren und die ich mit meinem Herzen, ich sage immer, was mein Herz mir spiegelt, das kann ich annehmen und das hilft mir weiter und bringt mich näher zu Gott. Und ich habe dann das Vertrauen, dass Gott mich das andere, was ich jetzt nicht verstehe, dann verstehen lässt, wenn er es für richtig hält. Mit so einer Haltung gehe ich heute an die Bibel dran. Ich verstehe längst nicht alles und ich habe ganz viele Fragen, die ich aber heute nicht mehr sich in mir festkrallen lasse und mich so auf eine negative Basis stellen lasse, sondern ich lasse diese Fragen einfach so in mich reinfallen und denke, irgendwann werden sie mir beantwortet werden, weil ich das Vertrauen in Gott setze. Ja, das wollte ich dem Herrn sagen, der jetzt gerade angerufen hat. Und vielleicht macht ihm das ja ein bisschen Mut.
Ja, Frau Fall, ich finde das sehr schön, was Sie erzählt haben, weil es so natürlich ist und weil es so authentisch ist und weil Sie es an Ihrem Beispiel erzählen. Und man kann ja den Schluss daraus ziehen, letztlich lag es nicht an Ihnen, an Ihrem Bemühen, obwohl Sie auch einiges dafür getan haben, dass Sie mal da geguckt haben und da geguckt haben, sondern es ist ja im Grunde das Geschehen, dass Gott sich selber Ihnen zugewandt hat.
Ja, genau.
Und das kann man sich nur wünschen für jeden Menschen, dass wir das Vertrauen nicht verlieren, dass Gott auch sich uns dann neu zuwendet, wenn wir schon mehr oder weniger aufgegeben haben.
Ja, genau.
Vielen Dank für dieses Zeugnis, Frau Fall.
Ja, ich finde auch ganz toll, dass dieser Mann angerufen hat, obwohl er so viele Zweifel hat. Wenn wir nicht aufhören zu suchen, glaube ich, dann ist Gott immer noch da.
Mhm.
Und was ich jetzt die Frage, die ich eigentlich habe, Sie haben ganz viel von Umkehr erzählt und dass es bei uns liegt ja eigentlich diesen Weg, also ich bleibe stehen, haben Sie gesagt, und ich schaue mich um und erkenne, ich habe mich verirrt und ich kehre um, ich gehe zurück. Jetzt haben Sie aber gegen Ende des Vortrags auch gesagt, dass es nicht unser Bemühen ist in diese Umkehr, sondern dass Gott uns rufen muss. Wie ist das zu verstehen?
Spannende Frage, sehr gut, das muss man zusammenkriegen. Es wirkt so, als ob wir es selber tun. So haben wir manchmal den Eindruck, ich bleibe stehen, ich drehe mich um und gehe zurück. Aber in Wirklichkeit gehe ich nur deswegen zurück, weil Gott mich ruft. Im Philipperbrief haben wir mal es in einem Vers zusammengefasst. Da sagt der Apostel Paulus, schafft euer Heil mit Furcht und Zittern. Also er will damit sagen, ändert euer Leben, macht es, dreht euch um und geht zurück, fast wie ein Appell an den eigenen Willen. Und dann geht es weiter. Also kehrt um und dann heißt es, denn Gott ist es, der beides in euch schafft, das Wollen und das Vollbringen. Selbst wenn ich denke, ich hätte es selber gewollt, hat es Gott in mich reingelegt, so würde ich es sagen. So dass unsere Umkehr nie eine eigene Initiative ist, sondern wenn wir umgekehrt sind und selber denken, wir hätten die Schritte selber gemacht, dann sehen wir doch die heimliche Einladung Gottes und den Ruf Gottes, dass er uns einlädt, so dass wir viel mehr der Gnade Gottes zutrauen müssen als unseren eigenen Schritten. Aber wenn wir der Gnade Gottes zutrauen, dann dürfen wir auch eigene Schritte der Umkehr gehen. Das haben Sie ja auch aus Ihrem Leben auch erzählt.
Weil ich ganz viel in so Gesprächen, also wenn ich Zeugnis gebe über meinen Glauben, dann habe ich ganz oft Antworten von Leuten, die mir sagen, ich glaube nicht, dass ich dass Gott sich mir zuwenden kann. Ja, ich glaube eben nicht, dass er mich rufen kann, weil ich bin nicht auserwählt. Das habe ich erst gestern mit einer Frau, die ich sehr schätze und mit der ich schon ein paar Gespräche geführt habe über den Glauben, die zwar viel weiß über die Bibel und die auch eigentlich an Gott glaubt, aber die nicht daran glaubt, dass Gott sie wirklich ruft und dass sie nicht zu den Auserwählten gehört. Und das finde ich so schwer. Dann kann ja gar niemand mehr Hoffnung haben, weil die meisten Menschen halten sich für zu schwach und für zu schlecht, auch wenn es diese andere Geschichte gibt vom verlorenen Sohn und so. Aber die halten sich dann einfach für zu schlecht, dass Gott sie auserwählen könnte, wenn es tatsächlich so ist, wie sie das sagen.
Darf ich um eine kurze Antwort bitten, Herr Pfarrer Weber?
Ja.
Pfarrer Weber, weil wir zum Ende der Sendezeit kommen. Einfach, dass Sie noch versuchen, darauf kurz einzugehen.
Okay, also wenn Sie einem solchen Menschen begegnen, reden Sie, erzählen Sie aus Ihrem eigenen Leben, machen Sie Mut. Gott kann mit jedem Menschen etwas anfangen, gerade auch mit denjenigen, die das nicht mehr glauben. Und wenn die das nicht mehr selber glauben, dann brauchen Sie irgendwelche Leute, die sie Ihnen bezeugen. Und machen Sie das, gehen Sie hin zu ihr und nicht drängerisch, nicht aufdrängerisch, aber einladend und machen Sie Mut. Wir können so untereinander Mutmacher und Boten des Evangeliums sein.
Frau Fall, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Sehr spannende Fragen. Auch toll, wie Sie das auch reflektieren und auch das nochmal vertieft haben. Ich bin sehr froh mit den Anrufen, auch jetzt von Hörerseite in diese Sendung. Das hat das Ganze nochmal vertieft und bereichert. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, Pfarrer Burkhard Weber, dass Sie uns wieder mit in dieses Thema hineingenommen haben. Darf ich Sie bitten, zum Schluss der Sendung auch noch mit uns gleich ein Umkehrgebet zu sprechen, vielleicht im Sinne des morgigen Bußenbetags. Ich darf schon mal Sie, liebe Hörer, darauf hinweisen, dass diese Sendung aufgezeichnet worden ist. Sie können den CD-Dienst anrufen, wenn Sie möchten, einen CD bestellen unter der Telefonnummer 08323 9675 120. Außerhalb von Deutschland 0049 8323 9675 120. Sie können die Sendung auch im Internet nachhören unter www.horeb.org. Dort unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte unter der Rubrik Lebenshilfe vom heutigen Datum. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung, wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer 08323 9675 110. Hörerservice und CD-Dienst sind für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr. Am Freitag nur 9 bis 12 Uhr und mittwochs bis 18 Uhr. So, das soll mal als Serviceinformation genügen. Nun möchte ich gerne die Sendung abschließen und darf Sie, Pfarrer Weber, bitten, mit uns noch ein abschließendes Gebet zu sprechen, gerade auch im Sinne dieser Umkehr.
Ein Segensgebet und Hingabegebet von Charles de Foucault. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was du willst. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen, so ersehne ich nichts, weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele, ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe. Und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. So segne uns der barmherzige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ganz herzlichen Dank, Pfarrer Burkhard Weber von der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Vielen Dank auch für Ihre ökumenische Arbeit.
Dies war einen guten Tag noch.
Ja, danke schön. Dies war die Lebenshilfe. Ich würde mich freuen, wenn Sie einige Impulse mitgenommen haben, gerade auch in Gestaltung des morgigen Buß- und Bettags. Ja, vielleicht auch dieser Gedanke, inwiefern für Sie eine Umkehr, ein Nachhausekommen sein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, Ihr Bodo Klose. Dies war die Lebenshilfe und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.